Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Ralf Günther.
Ich habe ein dunkelgraues T-Shirt an heute und eine orangene kurze Hose. Ist das die perfekte Kleidung für dieses perfekte, sensationelle Hitzewetter? Ich weiß es nicht. Verena von Kaltz aus unserem Update-Team.
Also ich würde ja erstmal sagen, es ist sandgelb, deine Hose. Aber ansonsten, so bei 22 Grad im Studio klimatisiert, fühlt sich doch wahrscheinlich ganz gut an, oder?
Ist das luftig genug? Ist das die richtige Farbe für diese Hitzetemperaturen? Darüber sprechen wir hier im Podcast zum Update am Donnerstag. Auch zum Thema Hitze, Klimaanlagen, die Handwerksbetriebe, die diese Klimaanlagen, Splitgeräte einbauen, die sind ausgebucht. Die mobilen Klimageräte sind teils ausverkauft. Wird Deutschland zum Klimaanlagenland, so wie die USA? Und was hätte das für Folgen?
Wenn alle dann mittags, weil sie nach Hause kommen und um 17 Uhr auch noch der Höhepunkt der Hitzewelle ist, das sind ja die höchsten Temperaturen, wenn dann jeder seine Klimaanlage anschaltet, dann wäre unser Kraftwerkspark ziemlich am Ende.
Auch das Thema bei uns. Und wir beschäftigen uns mit der deutschen Waffenbesitzkarte. Der Schütze in Wächtersbach in Hessen, der aus seinem fahrenden Auto einen Eritreer angeschossen hatte, der hatte Waffen und eine Besitzkarte. Brauchen wir da schärfere Kontrollen?
Diese Kontrollen finden nur äußerst sporadisch statt. Es gibt etliche Sportschützen, die alles ordentlich zu Hause aufbewahrt haben und während ihres gesamten Lebens nie eine Kontrolle daheim erfahren mussten.
Auch das hört ihr in dieser Podcast-Folge des Updates vom 25. Juli 2019. Danke fürs Klicken, Laden und Hören.
Deutschlandfunk Nova.
Gestern erst Hitzerekord und heute schon wieder getoppt. Erst in Bonn 40,9 Grad wurden da gemessen und danach in Lingen in Niedersachsen 42 Grad heißt es da. Das glaube ich noch nicht. Das muss ich nochmal von Kachelmann bestätigt bekommen. 42 Grad. Ich finde es ja super, ne? Könnt ihr heute in unserer Instagram-Story sehen. Ein großes Plädoyer für die Hitze. Ich mag das. Aber viele jammern oder haben Probleme damit klarzukommen. Deshalb immer gut überlegen morgens, was man anzieht, um einigermaßen gut durch den Tag zu kommen, ohne dicke Schweißflecken auf den Klamotten zu haben und ohne sich unwohl zu fühlen. Luftige, locker sitzende Kleidung, das ist so das, was wohl die meisten wählen. Das ist das, was wir am meisten, am häufigsten sehen. Verena von Kaltz aus unserem Update-Team. Ist das an sich eine gute Entscheidung?
Ja, auf jeden Fall. Also eher wallende, weite Klamotten, die nicht körperbetont sind, sind tatsächlich angenehm. Muss auch nicht unbedingt besonders wenig Stoff sein. Also lange Röcke und Kleider, wenn die genug Raum geben, ist auch gut. Weite, lange Hosen können auch in Ordnung sein. Mhm. Aber auf jeden Fall am besten nichts, was irgendwie eng anliegt und dass wir voll schwitzen, was am Körper klebt und dann auch so reibt und gerade wenn es dann so nass ist, sehr unangenehm ist und auch keine festen oder steifen Stoffe, sondern eher was, was so ein bisschen weich ist.
Weil die Luft dann besser zirkulieren kann oder weswegen?
Ja, das hört man immer, ne? Aber das ist tatsächlich so, denn wenn die Luft zirkulieren kann unter der Kleidung her, dann kann auch unser Körper effizienter Wärme loswerden. Dafür hat unser Körper ja einige Mechanismen, ne, um unsere Körpertemperatur konstant zu halten, auf ca. 37 Grad Celsius. Und bewegt Luft, die an unserer Hautoberfläche vorbeizieht, sei es, weil wir uns selber ein bisschen bewegen, ne, und ein bisschen Wind machen oder weil ein bisschen Wind da ist und die etwas kühler ist, die ist eine gute Möglichkeit, wie unser Körper überschüssige Wärme abgeben kann. Weil sie ja Wärme von unserer Hautoberfläche eigentlich ständig abtransportieren muss. Allerdings funktioniert das natürlich besser, wenn es kühler ist. Also im Moment ist ja die Außentemperatur, wenn ich es so höre, 42 Grad höher als die eigene körpereigene Temperatur. Mhm. Da ist es natürlich ein bisschen schlecht mit Wärmeabgabe vom Körper an die Umgebung, wenn die wärmer ist als unser Körper selber. Aber zum Glück gibt es ja noch einen zweiten Mechanismus. Wir können ja auch schwitzen, um unsere Temperatur zu regulieren. Und auch da spielt die Art der Kleidung eine Rolle, ob wir also mit ihr gut schwitzen können oder nicht.
Ja, aber Moment, du hast doch gerade eben gesagt, dass Klamotten, die wir voll schwitzen, die dann nass sind, die uns vielleicht dann durch die Nässe runterkühlen, nicht so dolle sind.
Ja, und das liegt genau daran, dass wenn Klamotten schweißnass werden und voll geschwitzt sind, dann heißt das, da hat sich der Schweiß gesammelt und er ist nicht verdunstet. Ah. Und damit hat er erstmal nichts zur Kühlung unseres Körpers beigetragen. Also Schwitzen, wenn man sich das anguckt, senkt ja nur dann unsere Körpertemperatur, wenn der Schweiß verdunstet, heißt vom flüssigen in den gasförmigen Zustand übergeht. Und jetzt noch ein bisschen Biochemie für alle. Also dabei wird Energie verbraucht, die der Schweiß der Umgebung in Form von Wärme entzieht. Und also Schweißperlen, die an uns runterperlen, sind im Grunde eigentlich, könnte man sagen, verschwendete Flüssigkeit.
Ach echt?
Ja. Okay. Kennst du vielleicht auch, wenn draußen eine sehr hohe Luftfeuchtigkeit herrscht, dann ist es ja auch so, dass uns eher mal der Schweiß auf der Stirn steht. Das heißt nicht unbedingt, dass wir da mehr schwitzen, wie wir das immer denken, sondern einfach nur, dass der Schweiß nicht verdunsten kann. Und Kleidung ist eben auch immer so eine Barriere für die Verdunstung von Schweiß. Einmal, weil sie einen Teil der Schweißtropfen aufsaugt und damit von der Haut wegnimmt, bevor sie dort verdunsten können. Das verringert dann eben die körpereigene Kühlung direkt an der Hautoberfläche. Und zum anderen, weil bestimmte Stoffe, also bestimmte Materialien der Kleidung, den Schweiß besonders stark aufsaugen und damit die Umgebung der Haut feuchter machen. Und auch das, jetzt kommen wir schon wieder zu der Verdunstung, mindert die Verdunstung von weiterem Schweiß, genauso eigentlich wie bei hoher Luftfeuchtigkeit.
Also am besten das machen, was ich im Urlaub immer mache, den ganzen Tag nackt rumrennen.
Ach, du bist ein FKKler.
Nee, aber nur im Ferienhaus,
Ferienhaus,
wo mich niemand sieht. Ja,
also klar, zu Hause kann man das immer machen. Wir Menschen sollen ja auch darauf ausgerichtet sein, eigentlich am besten nackt unsere Wärme zu regulieren. Aber meistens haben wir ja doch irgendwie Klamotten an. Und es ist auch nicht unbedingt so, dass es immer besser ist, nackt rumzurennen. Denn auch aus dem Stoff, den du trägst, kann ja der Schweiß wiederum verdunsten. Forscher haben vor ein paar Jahren mal untersucht, wie stark der kühlende Effekt bestimmter Materialien ist, die mit Wasser vollgesogen sind. Und da stellt sich raus, dass Rayon und Seide nach ganz kurzer Zeit einen schönen kühlenden Effekt hatten und Baumwolle und Polyester zunächst nicht, aber bei denen hat es ein bisschen länger gedauert, bis sie sozusagen in die Puschen gekommen sind. Und da hat dann gerade auch die Baumwolle relativ gut gekühlt. Allerdings spielen bei der ganzen Sache, muss man auch immer wieder sagen, noch viele andere Faktoren eine Rolle. Also wie dick das Material ist, wie es gewebt ist, wie stark es Wasser aufsaugt und ob es das wieder nicht abgibt. Da hilft wahrscheinlich tatsächlich einfach nur ausprobieren. Und wenn du dann merkst, ich habe hier was, das ist nach kurzer Zeit klitschnass geschwitzt, dann nimmst du lieber was anderes.
Was ist mit der Farbe noch ganz schnell, hell oder dunkel?
Ja, denkt man im ersten Moment immer auf jeden Fall hell, ne, im Sommer, weil weiß die Sonnenstrahlen reflektiert. Aber inzwischen ist klar, bei leichtem Luftzug leitet sogar Schwarz Wärme besser ab als weiß. Bei stehender Luft wird weiß weniger heiß. Tatsächlich ist dieser Effekt aber insgesamt nicht so gravierend. Material und Schnitt bei der Kleidung sind eigentlich wichtiger als die Farbe. Und was man auch sagen kann, schwarz lässt weniger UV-Strahlung durch als weiß, ist also besser gegen Sonnenbrand.
So, ganz viel wieder gelernt rund um die Klamotten, die wir tragen können oder sollen bei so einer Hitze. Ganz nackt ist auch okay. Seide, also ganz in Seide kleiden, habe ich rausgehört, ist ganz besonders toll.
Deutschlandfunk Nova. Update.
In Deutschland gibt es immer mehr Krankschreibungen wegen psychischer Krankheiten. So das Ergebnis eines großen Krankenkassenreports von heute. Wir wollen uns hier im Update mal genauer die Zahlen anschauen mit Kollegin Katrin Silka aus der Deutschlandfunk Nova Nachrichtenredaktion. Denn die Zahlen, die können auch täuschen.
Genau, erstmal würde man ja denken, immer mehr Krankschreibungen wegen psychischer Probleme. Hilfe, immer mehr Menschen sind psychisch krank oder labil. Das ist aber nicht so, sagen die beteiligten Gesundheitsforschenden.
Sondern, was steckt dahinter?
Ja, dass es mehr Krankschreibungen gibt und damit auch mehr Fehltage von Arbeitnehmenden, das liegt daran, dass wir offener mit psychischen Problemen umgehen. Die Krankenkasse hinter dem Report, diesmal die DAK, solche Report gibt es ja immer mal wieder, auch von anderen Kassen.
Von der Techniker zum Beispiel?
Genau, diesmal ist es aber die DAK mit ihren Mitgliederdaten und die gibt auch ein Beispiel. Im Gespräch zwischen Ärztin und Patient ist es beiderseits oft kein Problem mehr, die Psyche auch anzusprechen. Also ich als Patientin traue mich eher zu sagen, ich komme mit diesem oder jenem nicht klar oder ich habe Stresssymptome oder es gab gerade einen Schicksalsschlag. Aber auch der Arzt fragt inzwischen eher nach solchen Ursachen.
Also nicht mehr Kranke, kann man sagen, sondern einfach nur mehr Krankschreibungen.
So die Forschenden. Auf die Meldung gab es aber dann natürlich auch schon politische Reaktionen. Linke, Grüne und Gewerkschaftsbund, die sagen, ach, das kann nicht so wirklich stimmen. Es gibt ja immer mehr Stress auf der Arbeit und das sei dann der Grund für die häufigeren Fehltage.
Klingt auch plausibel. Ist das nicht realistisch?
Ja, das kann für Einzelfälle oder auch sogar ganze Branchen stimmen, dass die Arbeitsbelastung gestiegen ist in den letzten 20 Jahren. Aber es gibt keine wissenschaftlichen Beweise dafür, dass es heute im Schnitt in Deutschland mehr psychisch Kranke gibt als noch vor 20 Jahren. So sieht das auch die Deutsche Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde. Und hinter der stehen mehr als 9000 FachärztInnen und Forschende. Linke, Grüne, DGB, die sind ja erstmal politische Organisationen, die auf Wahlstimmen und Mitgliedschaften von Arbeitnehmenden angewiesen sind.
Um welche psychischen Störungen geht es denn überhaupt in dieser Studie?
Die Krankenkasse hat alle erfasst, die für ihre Mitglieder von Ärztinnen seit 1997 aufgeschrieben wurden. Am häufigsten waren das bis letztes Jahr Depressionen und am zweithäufigsten Anpassungsstörungen.
Anpassungsstörungen, was war das nochmal?
Ja, wenn jemand einen Schicksalsschlag erlebt hat, zum Beispiel einen Todesfall in der Familie oder ein anderes einschneidendes Erlebnis und das dann Folgen hat, wie Leid, Ängste, auch Depressionen, Konzentrationsschwierigkeiten, Drogenmissbrauch oder auch Suizidgedanken.
Und jetzt noch zum Schluss, über wie viele Fälle reden wir da eigentlich?
Ja, die Studie hatte sich den Zeitraum von 1997 bis 2018 angeguckt. 1997 waren es noch 0,7 Fehltage wegen psychischer Diagnosen.
Im Schnitt auf eine arbeitnehmende Person.
Runtergerechnet, ja. Genau. Und letztes Jahr waren es dann 2,5 Fehltage. 1,9, also pro Person mehr im Schnitt. Das ist im Mittel eine Zunahme natürlich. Im Vergleich aber zum Vorjahr 2017 sind es schon wieder ein bisschen weniger Krankschreibungen wegen psychischer Ursachen.
Katrin Silka zum neuen Psycho-Report der Krankenkasse DAK. Es gibt mehr Krankschreibungen wegen psychischer Diagnosen als noch vor 20 Jahren. Aber das heißt noch nicht, dass es mehr psychisch kranke Menschen hier bei uns in Deutschland gibt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Am Dienstag, da haben wir hier in Deutschlandfunk Nova über die Schüsse in Wächtersbach auf einen Eritreer gesprochen. Der Täter war ein 55-jähriger Deutscher, der aus seinem fahrenden Auto raus auf einen Mann geschossen hatte. Eine wohl rassistisch motivierte Tat. Als Reaktion auf dieses Attentat sagt der kommissarische SPD-Vorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel, seiner Meinung nach müssen die Kontrollen von Waffenbesitzern in Deutschland besser und engmaschiger werden. Er fordert, dass die Waffen von objektiv unzuverlässigen Personen wie Reichsbürgern und Rechtsextremisten konsequent eingezogen werden müssten. Aber geht das überhaupt? Darüber habe ich mich vor der Sendung mit Oliver Bendixen unterhalten. Er ist Journalist, selbst Waffenbesitzer und war lange Zeit Polizeireporter beim Bayerischen Rundfunk. Hallo Oliver.
Hallo Ralf.
Im Netz beim Bundesministerium des Innern für Bau und Heimat, da steht bei den Voraussetzungen für eine waffenrechtliche Erlaubnis unter anderem das hier, nämlich Zuverlässigkeit und persönliche Eignung. Was bedeutet das genau und wie wird die getestet, bevor eine Waffenbesitzkarte ausgestellt wird?
Also zunächst mal muss man ein Führungszeugnis beibringen von den Behörden, in dem kein Eintrag drin ist. Das heißt, man ist nicht vorbestraft, zumindest nicht zu einer Strafe von länger als einem Jahr, auch einer Bewährungsstrafe. Dann kommt dazu, man darf nicht aufgefallen sein durch Alkoholdelikte im Straßenverkehr, dadurch, dass man unter Drogen Auto gefahren ist. Man darf nicht durch Aggressionsdelikte beispielsweise im Verkehr aufgefallen sein. Es gibt also jede Menge Ausschlusskriterien, weshalb man von vornherein erstmal gar keine Waffenbesitzkarte bekommt, auch wenn man sie ordentlich beantragt hat.
Und wann wird diese persönliche Eignung Menschen abgesprochen und die Waffenbesitzkarte entzogen? Da reicht doch nicht einfach, dass man den Reichsbürgern angehört, oder doch?
Also erstmal die erste und häufigste Voraussetzung ist, dass man irgendwie aufgefallen und von einem Gericht verurteilt worden ist, rechtskräftig. Und dann gibt es natürlich seit einigen Jahren mehrere Aktionen der Behörden in allen Bundesländern, die beispielsweise die Reichsbürgerszene durchforstet hat und gesagt hat, wer dazu gehört, bekommt keine Waffenbesitzkarte oder sie wird ihm wieder entzogen. Es gibt aber auch zahlreiche Fälle, wo Mitgliedern von Rocker-Gangs diese Karten entzogen worden sind. Die sind nämlich besonders häufig etwa in Sicherheitsunternehmen beschäftigt oder sogar deren Besitzer und haben dadurch diese Waffenbesitzkarten bekommen. Das sind hunderte von Fällen, in denen in den vergangenen Jahren diese Waffenbesitzkarten wieder eingezogen und auch die Waffen beschlagnahmt worden sind.
Was gibt es sonst für Fälle? Wann kann die Karte noch entzogen werden?
Also beispielsweise, wenn man seine Waffen nicht ordentlich zu Hause aufbewahrt, wenn eine Kontrolle kommt und man stellt sich raus, man hat nicht den vorgeschriebenen Tresor. Oder jemand passiert es mehrfach, dass er im Auto unterwegs ist, hat eine Waffe im Kofferraum, die ihm tatsächlich legal gehört, hat aber nicht die nötigen Papiere dabei. Auch das wäre ein Grund. Oder jemand ist für längere Zeit in einer psychiatrischen Klinik untergebracht und die Ärzte sagen dort, der ist sicherlich nicht mehr in der Lage, sorgsam mit einer Waffe umzugehen. Also es gibt da eine Vielzahl von Fällen, auch in der Vergangenheit, wo dann auch tatsächlich diese Waffenbesitzkarten wieder eingezogen worden sind.
Und dann kommt es immer auf den jeweiligen Fall an, ob die Waffenbesitzkarte oder die Waffe dann wieder zurückgegeben wird?
Also das ist sehr unterschiedlich. In fast allen Fällen legen natürlich die Betroffenen Widerspruch ein. Das Ganze geht zum Gericht. In Bayern haben in den vergangenen 2 Jahren die Behörden in der Reichsbürgerszene, um so ein Beispiel zu nennen, 395 Personen überprüft und ihnen aus der Reichsbürgerszene und ihnen dann die Waffenbesitzkarten entzogen. Einige Fälle laufen noch bei Gericht, die Widerspruchsverfahren, aber in über 300 Fällen waren die Karten tatsächlich weg und die Waffen sind beschlagnahmt worden. In Sachsen zum Beispiel hat allerdings ein anerkannter Reichsbürger, der sich offen zu der Szene bekennt, von den Behörden seine Karte wieder zurückgekriegt, nachdem ein Gericht gesagt hat, das sei kein Grund, ihm die Erlaubnis zu entziehen, eine Waffe zu besitzen.
Du hast es ja eben schon erwähnt, wer eine Waffe hat, der bekommt auch mal Besuch. Dann wird geschaut, wie wird die Waffe aufbewahrt, ist sie abgetrennt von der Munition. Was ist deine Einschätzung? Wäre eine Verschärfung, wie von Thorsten Schäfer-Gümbel gefordert, zu begrüßen oder sind die bisherigen Kontrollen ausreichend?
Also es ist ja immer das Einfachste, sofort nach schärferen Gesetzen zu rufen. Das kostet nichts, aber in der Praxis, glaube ich, liegt hier das Problem. Diese Kontrollen finden nur äußerst sporadisch statt. Es gibt etliche Sportschützen, die alles ordentlich zu Hause aufbewahrt haben und während ihres gesamten Lebens nie eine Kontrolle daheim erfahren mussten. Es gibt auch Waffensammler, die eine ordentlich verwahrte Sammlung haben, bei denen noch nie jemand nachgeschaut hat. Also es fehlt schon mal, glaube ich, überhaupt an der Praxis dieser Überprüfungen, dass die gar nicht stattfinden können, weil die Behörden viel zu wenig Personal haben. Und dann ist natürlich auch das Problem, dass die Gerichte in vielen Bundesländern anders urteilen, was nun den Entzug der Waffenerlaubnis angeht, Verwaltungsgerichte. In Bayern sind sie da relativ restriktiv, in anderen Bundesländern ist das etwas laxer. Also ich glaube, man müsste hier erstmal bundesweit zu einer einheitlichen Praxis der Behörden und der Rechtsprechung kommen und dann kann man vielleicht neue Gesetze fordern. Im Augenblick ist das meiner Meinung nach nicht notwendig.
Der Journalist Oliver Bendixen über die Waffenbesitzkarte, wer sie bekommen kann und wer sie eventuell auch wieder abgenommen kriegt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Freude bei allen, die bei der Arbeit oder zu Hause eine Klimaanlage haben. Die sagen heute, oh, ist das großartig bei 24, 23 Grad im Büro. Die Technikmärkte kommen bei den Bestellungen von mobilen Klimageräten kaum mehr hinterher. Und auch die Unternehmen, die so echte Klimaanlagen fest einbauen, die sind wirklich ausgebucht die nächsten Wochen. Schon vergangenen Sommer wurden Verkaufsrekorde aufgestellt. Und diesen Sommer mit neuen Hitzerekorden in Europa geht der Boom dann natürlich weiter. Aber was bedeutet das, immer mehr Klimaanlagen für das deutsche Stromnetz zum Beispiel oder die Umweltbilanz? Werner Eckert aus der Umweltredaktion des SWR, mit dem habe ich vor der Sendung gesprochen, habe ihn gefragt, also wir haben jetzt hier ein etwas überspitztes Szenario, aber wenn es in Zukunft tatsächlich in weiten Teilen Deutschlands fast überall Klimaanlagen gäbe, was würde da passieren?
Also das ist schon eine Größenordnung, wenn das so wäre, wenn alle dann mittags, weil sie nach Hause kommen und um 17 Uhr auch noch der Höhepunkt der Hitzewelle ist, das sind ja die höchsten Temperaturen, wenn dann alle, jeder seine Klimaanlage anschaltet, dann wäre unser Kraftwerkspark ziemlich am Ende. Dann ist die Kapazität voll ausgereizt. Wir werden nur dadurch geschützt, dass diese Klimaanlagen ja nicht zeitgleich angeschaltet werden. Aber tatsächlich, das ist die Größenordnung, die das annehmen würde.
Aber es gibt ja Länder, deren Stromnetz sind darauf ausgelegt, die schaffen das.
Ja, die haben allerdings nicht jeder seine eigene Klimaanlage, aber die haben diese Peaks im Stromverbrauch tatsächlich auch im Sommer. Wir haben ja traditionell so im Januar die größte Last im Stromnetz, dann ist die Nachfrage am größten. Das verschiebt sich in Ländern, wo die Klimaanlagen immer populärer werden. Da gibt es einen zweiten Peak im Sommer.
Mal abgesehen von der Stromleistung, dass wir das gar nicht hinkriegen würden in Deutschland. Was ist mit der Umweltbilanz von so Klimageräten?
Die ist zunächst mal nicht so wild, sagen viele. Es kostet nicht so viel und es ist ja pro Stück gerechnet jetzt nicht so schlimm. Also wenn ich eine Stunde laufen lasse, dann brauchen die eine Kilowattstunde, also knapp 30 Cent kostet mich das. Und das fällt erstmal ja auch nicht so ins Gewicht vom Einzelnen aus betrachtet. Aber die Internationale Energieagentur hat mal eine Zahl rausgegeben für die Welt und 10% des Stromverbrauchs weltweit geht fürs Kühlen drauf. Das ist nicht nur Raumkühlung, das sind auch die Gefriertruhen, aber das ist ein gut Teil Raumkühlung und das bedeutet 10% des Stromverbrauchs, der ja weit überwiegend nach wie vor aus fossilen Brennstoffen stammt, Öl, Gas, vor allem aber Kohle.
Aber was wäre denn, wenn wir all diese Klimageräte mit Ökostrom betreiben würden?
Das würde bedeuten, dass wir entsprechend mehr Wind- und Solaranlagen brauchen. Das ist in manchen Staaten eigentlich weiter kein Problem. In anderen, wie bei uns, wo der Widerstand vor allen Dingen gegen Windkraft ja jetzt schon erstaunliche Maße annimmt, könnte das natürlich ein zusätzliches Problem verursachen. Wir müssen ja ohnehin aus den Fossilen raus und dann kommt dieser Stromverbrauch noch obendrauf.
Und dann gibt es ja Leute, die sagen, ja, wenn so viele Klimaanlagen alles runterkühlen, dann ist das vielleicht auch ganz gut, für das Gesamtklima, dann wird es runtergekühlt. Nein, da gibt es ja noch dieses Gerät, was dann eben sehr viel Wärme erzeugt, nämlich das Gerät außerhalb des Hauses.
Ja, genau. Also so kann man natürlich keine Atmosphäre kühlen, das ist völlig klar. Denn was der Kühlautomat nach innen an Kaltluft pumpt, dann nach draußen an Warmluft, das ist ohnehin klar. Und der andere Effekt ist eben der, dass bei der Stromgewinnung so viel Klimagase entstehen, dass die Atmosphäre grundsätzlich aufgeheizt wird. Also das wäre nun wirklich widersinnig zu glauben, man könne die Welt in einen besseren Kühlschrank verwandeln.
Sollte Deutschland zu einem Klimaanlagenland werden, dann würde unser Stromnetz da gar nicht mitmachen, sagt Werner Eckert aus der Umweltredaktion des SWR.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Gestern wurde Annegret Kramp-Karrenbauer als unsere neue Verteidigungsministerin vereidigt und ihr erster Regierungsauftrag bzw. die erste Regierungserklärung im Verteidigungsministerium. Da hat sie drei große Ziele genannt: mehr Geld, mehr Anerkennung in der Gesellschaft und für die Truppen eine größere Wahrnehmbarkeit. Ja, vor allem die letzten beiden Punkte, Anerkennung und Wahrnehmbarkeit. Diese beiden Punkte sind ihr wichtig. Erreichen will sie das unter anderem durch mehr öffentliche Gelöbnisse. Was ist das genau und wollen wir das? Wollen Soldaten und Soldatinnen das? Die Bundeswehr, ihr Image und das nicht ganz einfache Verhältnis zur deutschen Bevölkerung. Unsere Reporterin Rebecca Endler hat sich darüber Gedanken gemacht.
Was halten Sie von der Bundeswehr?
Abstand.
Ja. Lustig. Täuscht aber nicht darüber hinweg, dass die Bundeswehr hierzulande ein schweres Standing hat.
Man braucht sie.
Ich glaube, dass die da sein muss.
Es sollte schon eine Bundeswehr bestehen zur Verteidigung eines Landes.
An dieser Stelle vervollständigen viele Menschen in Deutschland instinktiv mit einem fetten Aber.
Aber ich wünsche mir, dass man sie nicht hätte.
Die Bundeswehr sollte kleiner werden, nicht größer.
Aber ganz ohne geht's auch nicht.
Und jetzt hat sich unsere neue Verteidigungsministerin also zum Ziel gesetzt, A, die Bundeswehr mehr in den Fokus der Öffentlichkeit zu holen, in der Hoffnung, dass damit B, mehr Respekt und Anerkennung von Seiten der Bürgerinnen und Bürgern für die Truppen herrscht. Zum Beispiel durch öffentliche Gelöbnisse und Vereidigungen.
Ich glaube, Vereidigungen sind doch grundsätzlich öffentlich, oder?
Das ist Paul, ein ehemaliger Soldat. Bei dem Deutschen Bundeswehrverband, das ist die Gewerkschaft der aktuell dienenden Menschen, hat sich leider niemand wohl damit gefühlt, mir offizielle Auskunft zu erteilen. Paul wurde in einer Kaserne vereidigt. Wer wollte, konnte kommen.
Bei meinem Bruder zum Beispiel, der hat das irgendwo inmitten von Bremerhaven gemacht.
Nicht immer öffentlicher. Also mein Name ist Detlef Ball. Ich habe mein Leben lang über Bundeswehr und Sicherheitspolitik geforscht, war lange Jahrzehnte an der Universität München Lehrbeauftragter.
Detlef Ball sagt, Vereidigung in der Öffentlichkeit ist nicht das gleiche wie öffentliche Vereidigung. Aber dieses ganze Gerede um Gelöbnisse, das ist nicht der Kern des Problems und schon gar nicht die Lösung.
Die Frage an dieser Stelle ist, was sind die Probleme, dass das Image der Bundeswehr so marode ist? Das ist die zentrale Frage. Das ist nicht, dass die am Rathausplatz aufmarschieren mit großem Musikchor und dort findet eine feierliche Veranstaltung statt.
Solche militärischen Aktionen in der Öffentlichkeit könnten bei dem aktuellen Image der Bundeswehr also eher das Gegenteil bewirken, so Detlef Bald.
Es kann sein, dass Teile der Bevölkerung, und das ist nicht einfach nur irgendeine anarchistische linke Gruppierung, dass die das als Provokation empfinden.
Also solche martialischen Veranstaltungen, glaube ich nicht, dass die dazu beitragen, es besser zu machen.
Das halte ich für keine gute Idee. Wenn ich früher an den Osten denke, diese ganzen Paraden, diese Militärparaden und so, also das halte ich nicht für gut.
Und genau das Gegenteil dessen erreicht wird, was die Ministerin beabsichtigt.
Statt Anerkennung ein weiteres Abschrecken der Öffentlichkeit.
Das Entscheidende ist, wo liegt ein Imagewandel für die Bundeswehr, für die Jugend?
Dass sie jetzt mit diesen teilweise etwas überdrehten Werbekampagnen versuchen, neue Leute zu gewinnen.
Es ist schon überall im Munde. Ja, in den Werbungen sieht man das auch, auf Plakaten und alles.
Werbung für die Bundeswehr ist überall. Aber Menschen zu erzählen, dass man Soldat ist, schwierig, sagt Ex-Soldat Paul.
Deutschlands allgemeine Einstellung zu Gewalt war schon so ein gewisser Hemmungsfaktor oder Grund, nicht damit hausieren zu gehen, ja, nicht damit irgendwie anzugeben. dass ich bei der Bundeswehr bin.
Und das, sagt Detlef Balz, das kommt nicht von ungefähr. Zum einen gilt es, nach außen hin wieder als ein funktionsfähiger Verein wahrgenommen zu werden.
Also, dass die Flugzeuge fliegen, dass Hubschrauber da sind und wenn Waldbrände sind, dass die eingesetzt werden.
Die Reparatur der Gorch Fock, einem Segelschulschiff.
Und man hört plötzlich nur von Fehlmeldungen und Falschmeldungen und Geldexplosionen und alle wundern sich, dass das möglich ist. Wenn sich dieses Bild nicht ändert, kann die neue Ministerin das Problem, was sie hier anpacken will, vergessen.
Diese allgemeine Einstellung zur Bundeswehr, ich denke, die ist ja aktuell immer noch negativ, einfach weil Bundeswehr, Gewalt, Krieg, Dienst unter Waffe und so weiter.
Mangelhafte Legitimierung von Auslandseinsätzen, unzureichende Aufklärung von Fällen wie die des mutmaßlich rechtsextremen Soldaten Franco A., Namen von Nazi-Persönlichkeiten an Kasernen. Alles nicht gerade Aushängeschilder für eine Friedensorientierung der Bundeswehr, sagt Detlef Balz.
Und diese Friedensorientierung ist etwas, was in dieser Gesellschaft nachgewiesen werden will von Seiten der Bevölkerung. Militärische Führung muss Fahne zeigen. Und zwar Fahne nicht nur eines abstrakt rechtsstaatlichen Verhaltens, sondern sie muss Fahne zeigen im Sinne von Frieden und einer Armee in der Demokratie.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Cannabis made in Germany, und zwar legal, wird es ab 2020 geben. Dann werden drei Unternehmen ihre ersten Ernten präsentieren mit Erlaubnis des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte. Seit März 2017 gibt es zwar Cannabis auf Rezept bei uns, aber was Apotheken hierzulande verkaufen, kommt ausschließlich aus dem Ausland. Und nach einem Losverfahren konnten die deutschen Unternehmen jetzt mit dem Bau der Cannabis-Plantagen beginnen. Legal Cannabis made in Germany anbauen. Wie das funktioniert, welche Auflagen die Betreiber und Firmen erfüllen müssen, das wollen wir klären mit Philipp Schetter von der Firma Aurora. Herr Schetter, wann werden Sie die ersten Blüten ernten können?
Wir werden im vierten Quartal 2020 das erste Mal in Deutschland produziertes Cannabis ausliefern. Sprich, die Ernte ist etwas früher, danach gibt es noch einige Verarbeitungsschritte, aber wir haben uns dazu committed, im vierten Quartal 2020 ein fertiges Produkt dann auszuliefern.
Und von welcher Menge sprechen wir, die Ihre Firma legal für den medizinischen Markt anbauen darf?
Also wir haben Lizenzen zur Produktion so von einer Tonne bis 1,5 Tonnen pro Jahr gewonnen. Sprich, über diesen Pilotzeitraum von 4 Jahren ist das eine Gesamtmenge dann von 4 bis 6 Tonnen, die wir dann über unsere deutsche Produktionsstätte eben deutschen Patienten zur Verfügung stellen dürfen.
Und jetzt gibt es noch zwei weitere Mitanbieter auf dem deutschen Markt. Reicht denn diese Menge von euch allen dreien aus, um den deutschen Bedarf zu decken?
Also Stand heute gehe ich davon aus, dass die Menge nicht ausreichen wird. Ich vermute, dass es in Zukunft einen Mix geben wird aus lokaler Produktion, sprich Produktion in Deutschland und Importen aus dem Ausland. Als Aurora sind wir dann in der glücklichen Position, dass wir dann eben auf weitere Produktionsstätten, die auch EU-GMP-zertifiziert sind, zugreifen können, um eben die Versorgung in Deutschland auch sicherstellen zu können.
Jetzt variieren ja die Cannabis-Sorten extrem, auch beim THC-Gehalt. Welche Sorten bauen Sie denn in Ihrer Indoor-Plantage in Leuna an oder dürfen Sie das nicht sagen?
Da kann ich gerne was zu sagen. Also die uns zugeteilten Lizenzen sehen Anbau von Genetik mit einem hohen THC-Gehalt vor. Grundsätzlich ist die Anlage aber auch so ausgerichtet, dass wir andere Genetiken anbauen könnten. Die Lizenzen sehen aber derzeit vor, dass es eben nur die Variante mit einem hohen THC-Gehalt ist.
Und das Produkt, was dann bei Ihnen am Ende rauskommt, ist das Cannabis zum Rauchen oder zur Einnahme?
Also grundsätzlich sollte man unterscheiden zu den Applikationsformen von medizinischem Cannabis. In Deutschland dürfen wir derzeit nur 2 Produkttypen anbieten. Aurora bietet eben Cannabisblüten und Cannabisextrakte an. Cannabisblüten werden vaporisiert, sprich durch medizinische Geräte erhitzt und dann inhaliert. Extrakte wiederum werden sublingual, heißt oral, aufgenommen. Und das Cannabis, was wir eben in Leuna anbauen, die Cannabisblüten sind eben dann dafür vorgesehen, dass sie inhaliert werden.
Es gibt ja bei so einem Prozess und dem Ausschreibungsverfahren im Vorfeld ganz viele Auflagen, natürlich gerade hier bei uns in Deutschland. Was müssen Sie denn beim Anbau umsetzen und bei der Produktqualität genau einhalten?
Also wir haben ein umfangreiches Konzept eingereicht, das verschiedenste Aspekte beinhaltet, unter anderem also bauliche Anlage, technische Ausrüstung, Qualitätssicherung, das eingesetzte Pflanzenmaterial, Prozesse, Sicherheit war auch ein großer Aspekt. Und wir müssen eben dieses Konzept letztendlich umfassend umsetzen. Da kann man jetzt nicht einen einzelnen Punkt herausgreifen, sondern es geht darum, eben dieses Gesamtkonzept umzusetzen.
Sicherheit bedeutet, Sie müssen die Plantage einzäunen, eine Mauer drumherum, Kameras?
Genau, das sind so einige der Elemente. Sehr hohe Sicherheitsauflagen in Deutschland, die weit darüber hinausgehen, was wir in anderen Ländern sehen. Ich glaube, wir haben da ein besonderes Konzept eingereicht, insofern, dass wir eigentlich einen großen Bunker bauen und in diesem Bunker wiederum eigentlich eine Cannabisplantage stehen haben. Der Bunker als solches ist dann nochmal speziell gesichert, dadurch, dass wir in einem Biochemiepark bauen. Dort haben wir quasi noch ein zusätzliches Sicherheitskonzept inklusive einer Werkspolizei, die dann unsere Anlage dann auch mit überwacht.
Herr Schetter, schauen wir nochmal in die Zukunft. Wie stark wird Ihrer Meinung nach der Markt für medizinisches Cannabis in Deutschland steigen und wann wird auch die erlaubte angebaute Menge Made in Germany steigen müssen?
Also ich gehe von einem weiteren stabilen Wachstum aus. Wie vorhin schon angesprochen, glaube ich, dass es einen Mix geben wird aus lokaler Produktion und Importen aus dem Ausland. Aus meiner Sicht sollte man sicherlich perspektivisch auch die Produktionskapazitäten in Deutschland ausweiten. Unsere Anlage ist auch dementsprechend ausgelegt. Wir gehen davon aus, dass nach der Pilotphase in den ersten 4 Jahren die Kapazitäten dann ausgeweitet werden.
Philipp Schetter von der Firma Aurora, die liefert ab kommendem Jahr medizinisches Cannabis made in Germany.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.